Lieber Moski, ich habe eine wichtige Frage an dich. Du hast ja hoffentlich in deinen fantastischen Ferien die Folge von Tommy und mir gehört, wo wir ein bisschen über Hollywood haben abgelästert oder ein bisschen über Hollywood sie herzogen wegen den Budgets und wegen der Qualität und so weiter. Hast du das mitbekommen und verfolgt?
Ja, die Folge habe ich natürlich gehört.
Wie sich es gehört, das ist eben schön. Und zwar ist es so, für die, die es interessiert, wenn ihr euch jetzt fragt, von was redet jetzt der? Das ist unsere Folge 59, ist schon ein paar Wochen her. Könnt ihr mal reinhören, wo wir so ein bisschen gesagt haben, hey, Hollywood, Geld verbrennen, grosse Budgets. Und ich nehme das zum Anlass, dass unser Ziel heute ist, eben nicht nur auf Hollywood-Produktionen, auch auf Popcorn-Filme aufmerksam zu machen, die aus Hollywood kommen, sondern mal so ein bisschen in die anderen Länder oder in andere Produktionen reinschauen. Das haben wir heute ein bisschen zu bieten bei unseren Neuheiten, wo wir heute aus dem Filmgenre präsentieren und darüber reden, weil wir doch wieder mal so ein bisschen, insbesondere im asiatischen Raum, zwei, drei Sachen haben. Und so ganz ohne Hollywood können wir heute auch nicht schlagen, aber doch vielleicht euch noch zehn oder andere kleine Tippli geben können, was es außerhalb von der grossen amerikanischen Filmschmiede auch noch gibt. Und ja, wie siehst du das? Sind wir ready?
Wir sind ready, ja. Und wir machen ja das auch gerne, oder? Also wir haben ja immer wieder Tipps für euch, wo ja eben nicht Hollywood-Produktionen sind und so ein bisschen die meistens sind so ein bisschen die kleinen und feinen Filme, wo wir euch da ans Herz legen. Und das wollen wir jetzt eben heute wieder machen. Und ich glaube schon, der eine oder andere, vielleicht jetzt nicht ganz von denen von heute, aber auch in der Top 10 Ende Jahr haben wir ja auch immer wieder so solche Filme drin. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo uns am Herz liegt, eben, dass wir so solche Filme auch können, erzählen und darauf aufmerksam machen, wo sonst eigentlich eben nicht die grosse Presse und Aufmerksamkeit
oder einfach weniger, oder vielleicht auch
ja, viel weniger,
genau. Vielleicht wäre zwar grosse, zum Teil, also jetzt auch von meiner Seite her, zum Teil auch wirklich richtige Popcorn-Filme sind, aber halt nicht die Aufmerksamkeit, wie jetzt die Hollywood-Produktionen bei uns im Westen zum Beispiel haben. Aber in Sachen Qualität werdet ihr noch hören, nicht so weit nachhinken. Aber ich will nicht vorausgreifen. Moski, du hast noch ein paar News, ganz am Anfang, und zwar ganz regionale, lokale News, wieder mal mit Schweizer Bezug. Lass mal
raus. Ja, richtig. Zwei Filmfestival, die wir euch gerne ans Herz legen. Wir sind ja Berner, wie ihr gehört. Ich ein bisschen mehr als der Mephisto.
Du bist frech. ich bin nur mehr Exil-Berner. Ich bin immer noch Berner.
Ja, aber ja, das ja, gibt ja, gleich ein bisschen
Abzug. Ich lade deine Kritik.
Nein, Spass beiseite. Und zwar ist es ein ganz kleines Filmfestival. Ich hoffe, es reicht vom Termin her, bis die Folge da rauskommt. Es startet nämlich vom 8. bis zum 10. November und das ist in Münsingen im Schlossgutareal und das sind Aretaler Kurzfilmtage und da werden über 4 Tage einfach alles Kurzfilme gezeigt und ich kenne die alle nicht, aber ja, das ist ja auch immer eben etwas wert, so wie wir jetzt eben heute also ein bisschen andere Filme außerhalb von Hollywood wollen, ans Herz legen. Und sie machen immer so viele Blöcke, irgendwie, wo 50 Minuten gehen und dann 3 bis 4 Filme gezeigt werden. Und so könnt ihr nämlich dann auch einen Film, den ihr vielleicht verpasst habt, weil das parallel läuft, dann in einem anderen Filmblock noch schauen, also es wiederholt sich dann über die Tage, dass ihr wirklich auch alle, ich weiß nicht, über 100 Filme, die da gezeigt werden, könnt schauen. Also 8. bis 10. November im Schloss Areal Münsingen, Aaretaler Kurzfilmtage. Und was jetzt langsam das Programm verkündet wird, ist nämlich vom Cult Attack Filmfestival, wo wir euch ja schon viel darüber berichtet haben. Das findet dann im Frühling statt, vom 6. bis am 9. März. Und da werden jetzt ein Nullerjahr gezeigt. Sie haben ja die letzten zwei Jahre die 80er und 90er abgehandelt. Und darum kommen jetzt die wilden 2000er. Und jetzt werden so die ersten Filme droppet bei ihnen auf dem Insta-Account. Da sind wir natürlich gespannt, was da kommt. Und ja, da tun wir euch
den. Was können wir schon anteasen? Können wir schon etwas anteasen? Was haben sie droppt auf Insta? Also ich weiß natürlich.
Ja, ich habe nur fangt, ich habe nur zwei gesehen. Der Batman.
Der Dark Knight,
Dark Knight und Amelie. Die wundervolle Welt der Amelie, oder so heisst der Film,
glaube ich. Ja, da habe ich eine ambivalente Meinung dazu, aber gut.
Genau, aber
das tun wir nicht verteufeln.
Genau, das machen wir dann. Wir machen sicher wieder eine Spezialsendung kurz vorher, wo wir natürlich auch unsere Top-Filme von den 2000er, Nuller Jahren werden euch verkünden, wenn wir dann wieder zurück sind mit dem Tommy zusammen. Und ja, das fangen ein Hinweis schon auf nächstes Jahr. Und jetzt steigen wir ein mit unseren
Halt, du bist ein bisschen schnell. Ich werde schnell aus dem gleichen Köcher noch ganz etwas Spezielles, wenn wir schon bei den speziellen Tipps sind.
Ja, sicher.
Auf etwas schnell hinweisen an alle die. Wir haben ja euch schon viel erzählt von der Cold Movie Gang von Bern, die ja auch unter anderem Veranstalter ist von diesem Festival. Und sie haben ja seit mehreren Jahren die sogenannten Cult Fridays, wo wir auch schon darüber geredet haben. Und da wird noch schnell der Cult Friday vom 13.12., also ein bisschen in Vorweihnachtszeit, ans Herz legen, weil es dort ein sogenanntes Double-Feature gibt von Stop-Motion-Filmen. Ein ganz aktueller Stop-Motion-Film, oder relativ aktueller, nämlich Mad God, wo der Tommy hier schon drüber geredet hat, ein Horror-Stop-Motion-Film. Und ein Kultklassiker, da mache ich einen kleinen Hinweis an unsere Retrospektive von Tim Burton, seiner Filmografie, nämlich wird gezeigt The Nightmare Before Christmas, ein Stop-Motion-Klassiker, zusammen mit Mad God im Double Feature am 13.12. könnt ihr das schauen in Bern und an den Cult Fridays. Mehr Informationen unter cultmoviegang.ch. Im Programm, im aktuellen Reiter findet ihr alle Informationen dazu. Geht euch das unbedingt anschauen. Beide Filme sind top.
Ja, noch ein anderer Tipp, geht spontan, das habe ich vorhin vergessen. Und zwar, das ist auch schon gleich am 9. November, am Samstag, gibt es ein Double-Feature am Flughafen Bern-Belp. Könnt ihr nämlich Top Gun 1 und 2 gerade nachher.
Oh ja, du hast schon mal etwas angetönt. Wenn, sag nochmal, jetzt habe ich es gerade verpasst.
Am Samstag, 9. November.
Das ist ja schon.
Also, das ist ja jetzt schon. Geht. Genau. Ich hoffe eben, ihr hört das noch, dass wir die Folge vorher können, rausbringen können. Und ja, das ist also mit der Location da alles, passt doch das wunderbar. Und so Sachen sollen wir ja auch unterstützen. Im Flughafen Belp, Bern.
Genau. Also, jetzt steigen wir noch in die reguläre Folge. Ohne Umschweifen.
Ohne Umschweifen. Von mir an.
Yes, leg los.
Genau, wir haben eben ein paar Filme und ich gehe jetzt zuerst auf Japan da hier mit einem Film von 2023, der heisst Evil Does Not Exist. Ich weiss gar nicht, wie er, ich könnte es sowieso ja nicht aussprechen, auf Japanisch wie er heisst, aber er ist eigentlich so immer überall benannt. Und dann könnt ihr schauen, ich habe gesehen, auf Filmingo, am Filmverleiher da von der Schweiz. Und es geht echt darum, dass im Dorf in der Nähe von Tokio, das ist wieder alles in der heutigen Zeit, weil sie so ein Glamping-Dorf installieren. Also eben, wo dann Touristen können herkommen und so in schönen Blockhäuschen eben dort so eine Auszeit machen. Und sie stellen dann die Organisatoren, die das bauen wollen, an diesem Dorf das Projekt vor, so am Infotag. Und ja, logischerweise gibt es dort so ein bisschen Widerstand. Sie sind aber nicht per se gegen das Campingdorf, das dort aufgestellt werden soll, sondern eigentlich so die Art und Weise, wie sie es eben machen wollen. Also sie sagen dann, ja, ihr müsst zum Beispiel schauen, wo das jetzt Abwasser abläuft, weil wenn ihr es so macht, wie es jetzt geplant ist, dann geht das dort direkt in den Fluss rein. Und so sieht man einfach die beiden Parts immer. Also einerseits verfolgt man die Personen, die das Projekt vertreten, und auf der anderen Seite sieht man, verfolgt man da vor allem eine Person, die aus dem Dorf raus so ein bisschen die Fäden in Hang hat, respektive so ein bisschen alles weiss. Und ein sehr ruhiger Film, der da läuft. Das ist ja manchmal so ein bisschen auch das Japanische, oder entweder ist es gibt Hölle-Action, wo es nur abgeht, zack, zack, zack. Und das ist so eher die andere Art. Und man kann es sehr gut nachvollziehen, oder so die beiden Seiten, die es gibt. Mir war er jetzt gerade ein bisschen zu ruhig gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also es ist so ein bisschen auch, also das Dorf ist so ein bisschen neben uns. Also man sieht auch sehr, sehr schöne Landschaftsbilder. Das ist sehr schön gemacht. Aber ja, wenn man irgendwie ein paar Minuten einem zuschaut, wie er jetzt Holz hackt, vor seiner Hütte, dann ja, ist das der gleiche mir ein bisschen zu slow gsi, wo du sagst, ja komm, erzähl jetzt weiter, obwohl der Film eigentlich nur 106 Minuten geht, oder? Also dort hat es dann noch so ein paar andere Aspekte gehabt, die du vielleicht ein bisschen können zeigen. So, darum und am Schluss habe ich dann so ein bisschen ist speziell, sage ich mal. Ja, dass man diesen Film gut schauen kann, da nach unserer Skala. Aber jetzt auch nicht top, jetzt abschneidet. Genau. Du hast den nicht gesehen, gell?
Nein. Obwohl, natürlich, ich glaub, japanische Filme bin ich immer zu haben. Also das klingt für mich so nach einem Film, wo man mal gerade Lust drauf haben muss, wo man vielleicht auch gerade muss sich darauf einstellen muss, dass es slow-burning Aufbau ist, langsam erzählt, wo sich Zeit nimmt für die Charaktere, für die Storyentwicklung. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir den noch wieder anschaue. Einfach, weil mich natürlich solche japanischen Produktionen immer grundsätzlich interessieren.
Ja, genau. Also ich kann vielleicht auch noch sagen, also ich verspreche wahrscheinlich alles falsch aus. Und ich kenne die, ich habe niemanden kennt von den SchauspielerInnen und auch vom Regisseur, der Ryusuke Hamaguchi, der die Regie hat gemacht, und gespielt wird eben vom Hitoshi Omika, wo, wenn ich da in seine Filmhistorie hineinschaue, auch sehr wenig Filme gemacht hat. Und Trio Nishikawa und noch Ryu Kosaka. Und wenn ich da schaue, die haben alle immer auch im gleichen Film mitgespielt. Sonst, Gift heisst der. Wo eben ja auch so ein bisschen die Crew, die da zusammen ist, die da weiter zum nächsten Film auch ist gezogen. Genau. Also ja, müsst ihr ein bisschen Lust haben drauf, auf den ruhigen Film, wo aber die Prämisse natürlich sehr gut stimmt, wo eben immer wieder passiert, dass man irgendwo etwas bauen will, und die Bevölkerung dort natürlich mehr von dem betroffen ist, was einerseits natürlich eine Chance ist, dass eben in ihrem Leben dann vielleicht mehr Betriebe läuft, auf der anderen Seite natürlich auch in ihrer Ruhe, in der schönen Natur draussen gestört werden, oder es eben mehr Küder und etc. gibt. Also das ist eigentlich ja die Ausgangslage oder die Geschichte von diesem Film.
Yes, yes. Soll ich gerade nahtlos weiterfahren?
mach nahtlos weiter.
Was willst du? Nein, ich habe noch zwei asiatische Produktionen. Ich fahre aber mit der westlichen Produktion an, sparen wir die asiatischen Produktionen noch ein bisschen auf. Was würdest du deinem Film für eine Bewertung geben?
Eben, kann man gut schauen. Ja, sorry, kann man gut schauen. Ich habe mit 2,5 von 5 Sternen gegeben.
Also. Ja, ich fahre in dem Fall mit der westlichen Produktion weiter. Und zwar habe ich mir noch den aktuellen Animationsfilm-Hit. Wir haben ja vor kurzem gerade über den Wild Robot geredet. Und jetzt ist bereits ein weiterer grosser Animationsfilm aktuell gerade im Kino. Seit Ende Oktober könnt ihr den im Kino sehen, nämlich Transformers One. Wie der Titel schon sagt, Transformers, eine grosse Franchise. Früher eine grosse Comic-Franchise und natürlich auch eine grosse, ich sag jetzt mal, Animationsfilmserie, die in den letzten 20, 30 Jahren erschienen sind. Und Transformers sind ja, natürlich auch in der Spielzeugwelt ein Begriff. Ich glaube, wir als Kind haben das schon gekannt. Unsere Kinder werden es kennen oder haben es gekannt. Bei deinen Kindern sind ein bisschen älter. Und ja, ich glaube, alle können irgendwo mit Transformers etwas anfangen. Das ist jetzt so ein bisschen der Versuch, nachdem wir schon diverse Spielfilme hatten, Animationsserien, wir haben Buchvorlagen, Comicvorlagen und in den letzten 20, 30 Jahren. Ist jetzt das ein bisschen der Versuch mit einem aktuellen Animationsfilm von Josh Cooley, der jetzt in die Kino ist gekommen, wo man so ein bisschen die Origin-Story, also die Herkunft von Transformers, nochmal neu neu erzählen auf eine moderne Art. Ich glaube, der Film ist ganz klar auf jüngeres Publikum zugeschnitten. Mir hat überrascht, dass Kritiken sehr gut sind, aber er an der Kinokasse komplett gefloppt ist. Kritiken, da haben wir wieder den Gap, oder? Die relativ gute Resonanz aus der Filmwelt, aus der Kritikerwelt, Kritikerinnenwelt. Und an der Kinokasse hat er einfach nicht performt. Das muss man ganz klar so sagen. Ich konnte ihn jetzt schauen und muss am Ende des Tages sagen, es gibt verschiedene Aspekte vom Film, die positiv und negativ sind, aber vorab noch schnell etwas zur Handlung. Also ich habe es ein bisschen angedeutet, das ist eine Origin-Story. Wir befinden uns mit den Transformers in ihren Anfangszeiten auf Cybertron, auf ihrem Heimatplanet, wo sie im Grunde genommen so zuerst mal eigentlich die Teilung gibt zwischen den Autobots und den Decepticons, die ja die Antagonisten sind, die man so ein bisschen aus der Lore kennt von den Transformers. Und im Grunde genommen geht es darum, dass es hier um eine grosse Story geht, die auf dem Planet spielt und schlussendlich da, sich dann die Teilung vollziehen zwischen den Autobots und den Decepticons. Und das eigentlich so ein bisschen der Beginn ist von dieser Rivalität, wo da erklärt wird, wie auch das Zusammenspiel da in den späteren Adaptionen eigentlich schon klar ist, so erfolgen. Was man hier ganz klar muss sagen, von der Art, wie der Film gemacht ist, wie er animiert ist, er hat so ein bisschen einen Retro-Look, gleichzeitig einen modernen 3D-Anstrich. Er ist sehr aktuell, was die Sprache angeht, in der englischen wie auch in der deutschen Fassung. Also das ist sehr modern aufgebaut und da merkt man, der Film ist wirklich auch tendenziell auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten und das muss man mögen. Man sieht das auch ein bisschen dran, dass auch unter anderem bei den Sprechern, also da sind sehr grosse dabei, der Chris Hemsworth oder Orion Pax, respektive der Optimus Prime spricht, Brian Tyree Henry, Vanessa Liguori sind da dabei bei den Originalsprechern und bei den deutschen Sprechern der Tommy Morgenstern, Jan David Rönnfeld, Dilana, Tom Vogt, Philipp Laude und. Also da hat es durchaus gute Sprecher, wo hier diese Animationsfiguren Leben einhauchen. Aber am Ende des Tages ist das eine Origin-Story, die ich jetzt so in dieser Art irgendwie nicht so richtig gebraucht. Mir hat er jetzt nicht so abgeholt, wie offenbar viele Kritikerinnen und Kritiker. für das hat mich doch die sehr überdrehte Darstellung und auch der Umgang mit der Sprache und so weiter immer wieder mal rausgerissen. Das ist irgendwie, ich habe gemerkt, ich bin, glaube ich, nicht mehr ganz Zielpublikum für diesen Stoff. Nicht, dass, also ich habe nichts, ich finde Transformers nach wie vor okay, aber die Filme geben mir eigentlich schon lange nichts mehr. Also die ganzen Michael Bay-Vorlagen von den letzten Jahren, die da rauskommen in verschiedener Form, haben mir eigentlich nie mehr etwas gesagt. Die sind nach mir auch von Film zu Film schlechter geworden. Und jetzt der Animationsfilm als Neustart eigentlich funktioniert in Teilen. Ein Verhaltensempfehlen würde ich jetzt hier sagen. Kann man mal schauen auf unserer Skala. Wäre jetzt so ein bisschen meine Wertung. Aber im Animationsbereich jetzt rein auch auf jüngeres Publikum ausgeschnitten, zugeschnitten, gibt es ganz klar Besseres. Und da ist ein Ding, ein Wild Robot zum Beispiel, wo wir darüber geredet haben in der letzten Folge, sicher mehr zu empfehlen, wo auch Erwachsene und Kinder kann mitreissen kann. Ich glaube hier, ich bin nicht ganz so begeistert, wie das zum Teil Kritiker waren und würde mich dort ein bisschen drunter stufen. Also Transformers 1, wenn ihr Hardcore-Transformers-Fans seid und einfach alles aufsaugt von dieser Franchise, auch immer noch, dann geht noch schauen. Dann könnt ihr noch problemlos mit euren Kindern schauen. Also auch dort ganz klar eine Empfehlung. Wenn man wieder mal mit den Kindern ins Kino will, dann ist kindertauglich in dem Sinn. Also überhaupt kein Problem. Und darum, ja. Wenn ihr aber einen guten Animationsfilm wollt für junge und Erwachsene, dann würde ich euch vielleicht von der aktuellsten eher den Wild Robot ans Herz legen. Genau. So. Jetzt überlasse ich dir wieder das Feld.
Ja. Also ich bin nicht Zielgruppe von Transformers. Ich bin das noch nie gewesen. Da ist wirklich alles an mir vorbei, aber...
Sogar in den Jugendjahren, das ist ja,
ja. Grund genug. Aber nicht, weil ich es verpasst habe, sondern einfach, das hat mich einfach nie interessiert. Nie. Auch Spielzeug und Zeugs und so, nichts. Da kann ich gar nichts damit anfangen, darum habe ich auch die Filme nicht gesehen. Und ich bin auch nicht so Zielgruppe vom nächsten Film, den ich euch jetzt erzähle. Nämlich Anyone But You. Ziemlich viele Leute, glaube ich, gesehen haben, schon im Kino. Und aktuell kann man jetzt den auf Netflix schauen. Ich glaube, mit diesen zwei Schauspieler und Schauspielerinnen, die auch das Jahr am meisten Filme haben gemacht, gefühlt, wo jedem zweiten Film schon fast sie vorkommen, nämlich mit der Sydney Sweeney und Glenn Powell, wo ja hier in dieser Romantikkomödie spielen, wo eigentlich, also die haben sich irgendwie lernen kennen, irgendwie eine Nacht zusammen verbracht und durch ein Missverständnis finden sie jetzt einander doof. Und wie sich es dann so ergibt, werden irgendwie durch eine Konstellation von Freundin und Brütsch oder irgendwie so, werden sie an einer Hochzeit in Australien eingeladen, also sie beide müssen mitgehen und dann so ein bisschen wieder so tun, als würden sie einander verstehen und wären sie ein Liebespaar, obwohl sie eigentlich einander nicht gern haben, so wie jede andere Romantik-Komödie
ja auch ist. Also es ist irgendwie, als wäre es wirklich eine Story, die ich schon 3000 Mal gesehen habe. Ja.
Genau so ist es. Oder wo es dann eher, ja, sich, natürlich gibt es den auch, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ein Happy End, wie es natürlich in der Romantik-Komödie ja immer ist. Oder auch wenn es jetzt ein grosser Spoiler ist, aber was hat er eigentlich erwartet? Schlussendlich von dieser Ausgangslage.
Jetzt bin ich also auf deine Wertung gespannt.
Von so einem Film. Und ich glaube einfach, ich bin nicht Zielgruppe. Mhm. Oder? Von so einem Film gibt ja sehr viele, die das gut finden. Oder einfach jetzt halt auch in einem jüngeren Teenie-Alter oder so. Wo halt die Komödien lustig finde, aber ich kann irgendwie eben auch ab diesen Witzen nicht mehr lachen. Ich glaube, da bin ich einfach langsam zu alt.
Wir sind einfach,
aber das haben wir ja.
Wir sind wie halbe Boomer. Es ist einfach.
Ja, so aber früher haben wir das auch lustig gefunden, oder? Aber es ist, ja, wie gesagt. Aber
schnell, ich habe schnell eine Frage.
Okay, oder?
Ja. Frage. Wo, ja, das, hast du das Filmplakat? Das Filmplakat, hast du das gesehen? Von diesem Film? Das sieht
ja
so etwas von künstlich und. Es ist einfach wirklich Instagram hoch 10. Es ist wirklich so völlig nicht an Realität vorbei. Und zwar für die, die es sich jetzt nicht vorstellen können, wir sind ein Podcast ohne Video. Sie stehen auf einem Steg. Er hat Badhosen an und sie hat ein Bikini an. Und sie legt seine Hang auf seinen muskulösen Körper so mit einem Finger auf seinen Bauchnabel. Und sie steht so auf dem Steg. Und das sieht, und schon nur, wenn du das Plakat anschaust, weisst du alles über diesen Film. Du musst nur das Plakat anschauen, du weisst echt alles aber von diesem Film.
Die Szene gibt es im Fall.
Ja, das glaube ich dir sofort. Das
glaube ich dir sofort. Jetzt komme ich gleich einen Husten anfallen. Nein, aber wie gesagt, ich bin einfach da nicht Zielgruppe. Was mich aber ein bisschen schade tücht in diesem ganzen Film, einfach die zwei haben keine Chemie. Oder? Also, ich glaube, also das braucht es einfach, oder? Für eine so eine romantische Komödie. Dass irgendwie wie die zwei so ein bisschen das Zusammenspiel haben, oder? Und das fehlt hier völlig, oder? Und darum nimmst du das einfach diesen beiden auch nicht ab, oder? Es ist dann alles so künstlich.
Ja, ja, klar.
Und dann geht auch die ganze Romantik zu flöten, oder? An dem Tag ist es einfach nur noch so eine Komödie. Schluss am Ende, oder wo, ja. Jetzt muss ich schnell einen Schluck Tee nehmen.
Ja, nicht, dass du dich noch verschluckst, ab dieser Top-Rom-Com, wenn ich es dir sagen könnte. Aber sag uns gleich noch, wenn du müsstest verorten, von der Bewertung her.
Ja, also müsst ihr nicht unbedingt schauen, ihr nehmt 2 von 5 Sternen geben. Aber das könnt ihr gut machen. Auf Netflix, eben wie gesagt, könnt ihr dort hineinschauen, geht nur 103 Minuten. Also habt ihr schnell mal durchgeschaut. Genau.
Yes. Und jetzt gibt es einen Knaller vor die Linse. Ein richtiger Action-Knaller aktuell auf Netflix. Und er kommt nicht aus Amerika und ich begebe mich bereits in asiatischen Raum, wenn ich das grossspurig angekündigt. Und zwar habe ich mir The Shadow Strays angeschaut. Hast du mal etwas schon gehört von diesem Film?
Nein, gar nicht.
Das ist eben ein grosser Fehler. Das ist ein grosser Fehler. Nein, ich will es nicht vorwegnehmen. Und zwar Netflix hat am 17. Oktober The Shadow Strays rausgebracht. Und zwar ist das eine aktuelle Produktion aus Indonesien. In Indonesien werden regelmässig grosse Action-Knaller produziert. Das wissen wir. Die bekanntesten Ableger und kultigen Ableger, unter anderem The Raid und so weiter. Und der Regisseur ist kein Unbekannter, der Timo Taianto. Auch hier, ich tue mich schon mal entschuldigen, wenn ich ihn falsch ausspreche, hat uns jetzt also sein neuestes Actionwerk vor die Linse geknallt. Und zwar ist es hier ein wilder Mix aus Martial Arts Agenten Actionfilm, wie man ihn zum Beispiel von Netflix eben immer wieder mal gesehen, auch von westlichen Produktionen. Ich erinnere gerne an The Grey Man Gurken oder The Red Notice Gurken und so weiter, wo wir hier auch schon diskutiert haben. Und jetzt kommen eben die Indonesier und machen das ein bisschen anders. Und zwar natürlich mit ihren typischen, mit den typischen expliziten Gewaltdarstellungen, die da hier natürlich auch wieder zum Thema werden. Mit einem grossen Anteil Martial Arts und Kampfszenen, die da wieder zum Tragen kommen. Also so das indonesische Action-Kino, wie es der ein oder andere sicher auch schon gesehen hat. Vielleicht schnell kurz zum Inhalt von The Shadow Strays. Es geht hier eigentlich um eine ausgebildete Assassinin, die 17-jährig ist, die den Code Namen 13 trägt. Warum, das wird noch erklärt im Film, das wollte ich nicht spoilern. Und sie ist Teil von einer internationalen Organisation von Assassinen. Und sie ist auf einer Mission in Japan, wo sie überfallen wird und verraten wird. Und sie will jetzt im Nachgang, wo sie das überlebt, herausfinden, wer sie verraten hat und was genau passiert ist. Und sucht unter anderem Zeugen und wird verstrickt in eine weitreichendere Story, die sie bis nach Jakarta führt. Und mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Der Film lebt sehr von dieser Agentengeschichte. Und hier nochmal ein kurzer Rückblick. Ich habe ja gerade in der letzten Folge mit dem Tommy über die asiatische Produktion Twilight of the Warriors Wallet In geredet und dort stark kritisiert, wie sehr antidivers der Cast ist, dass es ein unglaublich männlicher Cast ist. Und hier haben wir also wirklich fast ausnahmslos Frauen in den Hauptrollen. Das muss man jetzt wirklich auch mal positiv rausheben. Als Action-Darstellerinnen, die hier wirklich im Fokus stehen, die männlichen Haupt- und Nebendarsteller haben eher eine untergeordnete Rolle. Und die Hauptdarstellerinnen aus verschiedenen Produktionen, Aurora Ribeiro, Tana Malassan, Tasca Namia und Agra Pilang, die können wirklich in ihren Rollen überzeugen. Sie können in den Action-Sequenzen extrem überzeugen, in den Martial Arts-Sequenzen. Sie sind wirklich top koordinierte und inszenierte Szenen, die man da zu sehen bekommt. Und der Timo Taianto, der weiss ja, wie es geht. Der hat unter anderem auch den Brutalo Action Knauer Headshot uns vor 2016 präsentiert. Er hat Killers gemacht im 2014. Alles Filme, wo doch meint oder andere vielleicht auch schon mal etwas sagen. Wirklich auch ziemlich kompromisslose Actioner. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Spass gehabt, hier auch wieder, oder? Wir haben eine explizite Gewaltdarstellung, also da fliegen auch schon mal Körperteile weg und so weiter. Aber das ist wirklich noch handgemachte Action, grösste Teil ist mit wenig CGI, es wird wirklich mit richtigen Stunt-Effekts noch geschaffen, es wird wirklich gut, also die Action-Sequenzen sind gut inszeniert, der Cast überzeugt und was mich auch, was bei vielen so diesen indonesische Actionfilme manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist so Storyline, also das Drehbuch und man hangelt sich so ein bisschen von Actionpiece zu Actionpiece und man merkt, er hat so wirklich Bestrebung gehabt, hier wirklich auch eine Geschichte zu erzählen, das Zusammenspiel zwischen diesen Assassininnen, wo irgendwie Gegenspielerinnen sind, aber gleich nicht, immer so in einem Konflikt und so. Er hat, im Gegensatz zu vielleicht älteren Produktionen von ihm, aber auch zu vergleichbaren Produktionen, wirklich ein bisschen mehr Inhalt reinpacken und das als Gesamtpaket funktioniert das wirklich gut und ich kann es wirklich empfehlen als Actionfilm und würde es eigentlich jedem ans Herz legen, wenn man nicht so das Problem hat, doch ein bisschen mit expliziter Gewalt, doch ein bisschen dreckigerer Gewalt. Kritikpunkt für mich ist vor allem, dass die eine oder andere Szene ein bisschen zu übertreibt ist. Man merkt zum Teil vielleicht, dass der auch das Budget ein bisschen gefällt hat bei der einen oder anderen Szene. Aber nichtsdestotrotz ist das als Gesamtwerk eigentlich gelungen gewesen. Ein bisschen lang, über 2 Stunden 13 geht der Film. Aber er kann also wirklich auch mit guten Storyparts, also man merkt, sie wollen sich dort auch ein bisschen emanzipieren, entwickeln im indonesischen Kino. Und ich würde sagen, im Gegensatz zu den westlichen Konkurrenten, die ich vorher erwähnt habe, würde ich lieber nochmal Shadows Trace schauen und würde den eigentlich allen ans Herz legen. Schaut noch im Originalton mit Untertitel. Es gibt übrigens auch noch da ein Wechsel zwischen Japanisch und Indonesisch und die Japaner, die indonesische Sprache nicht verstehen und eher Englisch reden und. Also ist noch, da gibt es noch den einen oder anderen Sprachtwist. So. Genau. Also, Shadows Trace für mich auf unserer Wertungsskala sind wir bei 3,5. Ich würde sagen, etwas kann man gut schauen. bin aber noch nicht ganz auf einem unbedingt schauen. Für das fällt dann doch hinten raus noch ein bisschen die Gesamtqualität, von die zu einem Top-Shot im Agenten-Film, Action-Film-Kino würde machen.
Also ich hatte mal auf der Watchlist, weil es ein bisschen gehypt ist worden, natürlich auch auf Netflix überall vorne gewesen und habe dann wieder drauf genommen und ich so ein paar Kritiken gelesen, auch auf Letterboxd. Aber ich habe jetzt wieder drauf da nach deinem
Kritik. Nein, also es ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung.
Ja, das ist doch gut.
Man muss so Produktionen, indonesische Produktionen natürlich gerne haben, man muss wissen, wie die funktionieren. Wenn man eben vergleichbare Filme auch mit denen etwas abgewinnen kann, wird man hier, glaube ich, nicht enttäuscht. Und mir haben vor allem auch die Hauptdarstellerinnen sehr gut gefallen. Die haben grösstenteils wirklich ihren Job hervorragend gemacht. Also, da gibt es nicht viel zu kritisieren. Ja, von mir verhaltene bis gute Empfehlung.
Das Filmplakat sieht jetzt gerade ein bisschen aus. Jetzt ist mir aber gerade der Film empfohlen. Weißt du, wo letztes Jahr recht gehypt ist geworden mit der Sandra Hüller. Mal schnell schauen, wie das geht rausfinden. Weißt du, sie hat doch Anatomie eines Falls.
Ja.
Das Filmplakat sieht fast gleich aus.
Das hat ein bisschen etwas, ja, wobei es inhaltlich etwas ganz etwas anderes ist. Ja,
ja, aber Schnee, Leichen und Blut. Das genau. Ist irgendwie.
Das stimmt, genau, ja. Das. Nein, ja, also mir hat es Spass gemacht. Kurzwillige Action, aber gleich doch ein bisschen mit Qualität. Ich hat eine Fans von gutem Action-Kino kann ich empfehlen.
Gut, und Fans von gutem Action-Kino mit einer Starbesetzung, die schauen vielleicht momentan auch auf Apple TV Plus Wolves. Da läuft jetzt nämlich dort mit zwei absoluten Top-Shots in der Hauptrolle, George Clooney und Brad Pitt, wo eigentlich ja schon mal sehr, sehr viel verspricht. Und es geht bei diesem Film darum, dass die beiden Cleaner sind, wo eben wo etwas passiert ist, irgendein Mord oder irgendwie so, und der Tatort dann cleanen, dass das niemand mehr rausfindet oder merkt, was dort eigentlich genau passiert ist. Und die werden beide an einen Tatort gerufen und sie haben eigentlich das Gefühl, sie seien die Einzigen und die Wahren und die Besten für den Job. Es gäbe gar niemand anders. Und durch eine Konstellation sind dann einfach plötzlich beide dort in diesem Hotelzimmer, wo eben jemand umgekommen ist. Und ja, die müssen dann jetzt so ein bisschen unfreiwillig miteinander zusammenarbeiten, obwohl sie sonst eben immer allein unterwegs sind und spielen dann natürlich auch so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen aus, so ein bisschen, ja, das ist ein Berufsgeheimnis und das fragt dich jetzt, du musst jetzt wegschauen, was sie da machen. Und was die ganze, ja, das klingt jetzt eigentlich so ein bisschen lustig und es hat auch lustige Momente drin, wo man ein paar Mal schmunzeln muss, aber es verhält dann eigentlich nicht ganz über einen ganzen Film über. Es hat dann auch ein bisschen zu wenig Action drin, also es gibt so ein bisschen Autoverfolgungsjagd noch, wo aber dann gleich nicht so richtig Action muss sein und einfach der Charme von George Clooney, von Brad Pitt, das man dann eben nicht den ganzen Film einfach durchtragen. Das ist ein bisschen schade. Er ist dann einfach fast, also die zwei spielen super, die haben ja eine sehr gute Chemie miteinander, die haben ja schon ein paar Filme auch ja, zusammen gedreht und kommen, glaube ich, auch privat miteinander gut aus. Und das merkt man ihnen an, eben in den Momenten, wo man dann auch so ein bisschen muss schmunzeln, aber das dreht halt einfach nicht den ganzen Film, weil sonst der Film nicht viel mehr hergibt, oder? Ja, und das ist ein bisschen schade, oder? Obwohl er geht eigentlich gar nicht so lang, geht 108 Minuten. Ja, aber er mag das ja eben eigentlich nicht so beissen, oder? Und der Regisseur ist der John Watts, wo man sonst eigentlich kennt von den Spider-Man-Filmen, wo der mit directed hat. Und ja, eben für das Aufgebot, wo man hier hat, ja, ist dann er mir ein bisschen zu wenig gewesen, aber eben die, die Apple TV Plus haben, können das, da kann man sehr gut kann man das schauen. Mhm. Habe jetzt 3 von 5 Sternen gegeben. Geht das gut weg. Es hat so ein paar Logiklöcher, wo man aber erst am Schluss, also erst wenn man den Film hat gesehen, merkt man, dass der Anfang irgendwie nicht kann sein kann. So. Aber ich kann jetzt natürlich nicht verraten, was das ist. Mhm. Weil es natürlich sonst der Spoiler drin hat, aber das geht, wenn man dann eigentlich überlegt, was am Schluss passiert, geht das irgendwie nicht auf, was am Anfang passiert, warum das jetzt die auch zusammen irgendwie an diesem Fall irgendwie arbeiten.
Mhm.
Ja, das ist dann auch, das kommt dann so im Nachhinein noch dazu. Yes.
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, als ich den Trailer gesehen habe, den Film ja noch nicht gesehen, so die zwei lustlosen Altstars, die ein bisschen so versuchen, so einen Film, der irgendwie nicht so viel aussagt, oder nicht so viel, nicht so weiss, was er sein will, ein bisschen ihren Kopf in die Kamera haben und irgendwie sich so ein bisschen selber beüben und sich so ein bisschen. Das war ein mein Eindruck, aber vielleicht tue ich im Unrecht. Also,
ja, also das, ja, da, also das ist mein Gefühl, ist überhaupt nicht so, dass sie jetzt lustlos wären. Eben im Gegenteil,
nicht.
Oder
hier okay.
Zwei, nein, wo das eigentlich noch gut können und eben so ein bisschen ein bisschen, eben so ein bisschen ausspielen, aber ja gleich müssen zusammen arbeiten. Also die Chemie funktioniert hier eigentlich gut. Und das nehme ich noch ab, dass sie da Spass hatten, das zu machen. Also es ist überhaupt, kommt nicht lustlos über. Es ist so ein bisschen, ich glaube, einfach so das Gesamte, auch wie die Story näher vorwärts geht. Mhm. Also es hat so ein bisschen zu wenig Action drin. Es muss so irgendwie sagen, dass das fehlt einfach dem Film dann noch ein bisschen, oder auch die Crime, die da noch ein bisschen soll mitspielen, das fehlt irgendwie, ist ein bisschen zu wenig Spannung dann drin, eben mit der Auflösung, die dann am Schluss kommt, wo ein bisschen zu wenig hergibt. Genau, mhm. Aber es liegt nicht an den Schauspielern.
Gut. Soll ich gerade nahtlos weiterfahren? Ja. Dann komme ich schon zu meinem letzten Kurzfilm-Tipp für heute. Und zwar so ein bisschen mein Highlight von den letzten 2-3 Wochen, zumindest im Daheim-Kino, ist es das tatsächlich gewesen. Und ich bleibe auch hier bei Netflix. Ende Oktober, Entschuldigung, Mitte Oktober hat Netflix noch den südkoreanischen Film Uprising rausgebracht, beziehungsweise auf ihren Streamingdienst aufgeschmissen. Der läuft im Moment so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen, ja, unter dem Radar, habe ich das Gefühl, weil die Wahrnehmung ist noch nicht so gross, auch bei uns im Westen. Und jetzt gibt es noch eine kleine Geschichtslektion, nämlich der Film spielt zur Zeit vom feudalen südkoreanischen Kaiserreich und zwar in der Zeitspanne von der Joseon-Dynastie oder von der sogenannten Yi-Dynastie. Und wie das oft in diesen Ländern der Fall ist, das ist ja fast unglaublich. Also ich habe ja das noch recherchiert. Die Yi-Dynastie ist tatsächlich 500 Jahre lang gegangen und ist erst mit dem Fall vom koreanischen Kaiserreich 1910 zu Ende gegangen. Das ist ja unvorstellbar, oder? Also das ist echt so die Zeitspanne, die zum Teil die Dynastien in den asiatischen Ländern haben. Und zu dieser Zeit, man weiß nicht genau, in welcher von diesen Zeitspannen, von diesen 500 Jahren, das muss man sich ein bisschen selber einschätzen, spielt also unsere Story von einem Kaiserzögling und seinem Sklave. Man muss vielleicht hier ein bisschen wissen, zu dieser Zeit haben die Königshäuser und die Oberhäupter von diesen Königshäusern oft auch Sklaven gehalten, die ihnen tägliche Arbeit abgenommen. Und innerhalb von dieser Konstellation tut der Kaiserzögling und sein Sklave, der ihn zum Teil nachher auch trainiert, die tun sich anfreunden, die werden richtige Freunde, schon als Kind, werden zusammen erwachsen und ihre Wege trennen sich wieder. Und durch verschiedene Ereignisse in ihrem Leben treffen sie sich zum Teil wieder und müssen eigentlich bis zu einem, ich sage jetzt mal, relativ tragischen letzten Abschnitt vom Film haben sie wie immer wieder Berührungspunkte. Und das ist so ein bisschen der Oberbaum der Story. Das ist eingebettet in eine Art Historie, Action, Martial Arts Drama. Man muss aber auch hier sagen, im Gegensatz jetzt zum Actioner aus Indonesien, wo ich vorher ein bisschen darüber geredet habe, ist sie natürlich wirklich auch historisch ein bisschen angelehnt, mit den Kostümen, mit den ganzen Sachen, die man sonst noch in solchen Filmen ja, klassischerweise verwendet. Da werden grosse Sets verwendet. Man sieht auch hier grosse Einstellungen, grosse Bilder werden erzeugt. Es hat wirklich auch sehr gute Actionabschnitte, die aber auch sehr gut eingebettet in die Geschichte sind. Und das alles als Zusammenspiel mit diesen beiden Hauptprotagonisten, die durch die Story durchführen, hat für mich sehr gut funktioniert. Es ist schauspielerisch eine klassische südkoreanische Produktion. Hat sehr gut funktioniert jetzt für mich. Regie hat Kim Sang-man geführt, der seit über 10 Jahren keine Filme gemacht hat. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also, zumindest keinen, den man so richtig wahrgenommen hat. Und ist jetzt hier wieder zurück. Und bin, und jetzt wird dich interessieren, im Drehbuch hat der Park Chan-wook mitgeschrieben. Und das merkt man am Film an. Er hat übrigens so produziert, mitproduziert in einem Team, muss man sagen, nicht er allein. Und die Hauptdarsteller, der Kang Dong-won, Park Jeong-min und der Kim Shin-rok, das sind unter anderem, das sind alles relativ grosse Stars aus Südkorea. Und das muss ich wirklich sagen, das ist für mich jetzt ein Highlight mit Bildgewaltig. Und hat wirklich wieder mal Netflix, das asiatische Netflix-Kino funktioniert hier und wird übrigens so War and Revolt übersetzt aus dem Koreanischen, wird aber bei uns als Uprising vermarktet, ist nicht zu verwechseln mit einem amerikanischen Film, der Uprising, der Aufstand heisst, aus dem 2001, also wenn ihr den googelt, das ist der falsche Film. Und kann den wirklich empfehlen. Und würde der von den aktuellen Netflix-Filmen wirklich oben einranken. Und wenn man so ein bisschen die mediale Wahrnehmung anschaut, muss man sagen, er ist wirklich, wird auch gut angenommen. Und auch Kritiker sind eigentlich so bei einem 7-8 rum, jetzt wenn man so ein bisschen Durchschnittskritiken anschaut. Und ich persönlich würde auf unserer Wertungsskala auch bei einem 3,5 wie mein vorheriger Film. Ich würde sogar fast auf ein 4 hochlöpfen, weil ich muss sagen, es ist einer der Filme, der mir wirklich gepasst hat. Und er spricht, glaube ich, auch viel an. Wenn man sagt, man hat nicht gerne so Historiendramen, kann man sich dafür an der Story wieder ein bisschen hochlöpfen und an den Bildern. Wenn man aber sagt, ich habe lieber so Historiendramen, wo es mehr um den Inhalt geht und nicht Action-Pieces, das bietet der Film zum Teil an. Wo er wirklich auch eine gute Story erzählt, mit verschiedenen Zeitspannen, mit Vor- und Rückblenden. Also das ist eigentlich alles in diesem Element vorhanden. Und das im Gesamtzusammenspiel für mich eines der Streaming-Highlights im Moment. So aus dem Film. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen, gell?
Nein, und ich habe ehrlich gesagt auch noch nichts gehört von diesem Film. Und wenn ich jetzt hier auch auf Letterboxd schaue, hat der relativ, weißt, sehr wenig Bewertungen. Mhm. Und das für einen Netflix-Film, oder?
Weil sonst spannend, sie
eigentlich ja. Nicht. Oder Netflix-Filme, ja, weil es jeder quasi hat, jeder kann gratis schauen, in Anführungszeichen, haben die immer sehr, sehr viele Bewertungen. Und der läuft da schon auch sehr unter dem Radar, oder? Und Aber ja, es ist doch gut.
Und vielleicht noch etwas kurz zur Kameraarbeit. Es gibt wirklich ein paar richtig coole, kreative Ideen. Zum Beispiel bei Schwertkämpfen haben sie zum Teil Kameras direkt auf den Schwerter montiert und solche Szenen nachher eigentlich choreografiert und dann die Ausschnitte auch in den Actionsequenzen verwendet, dass man wirklich so die Kamera mit dem Schwert mitgeht.
Sehr cool.
Und das sieht recht cool aus. Das habe ich jetzt noch nicht in 20 Film Martial Arts Filmen gesehen, wirklich. Aber das habe ich jetzt nicht, von den Bildern her, jetzt mit dem, das habe ich jetzt nicht schon 30'000 Mal zum Teil gesehen. Und da wirklich so mit guten Drohnenshots oder kombiniert dann auch wieder mit Nachaufnahmen. Schauspielerisch muss man wirklich sagen, das ist grösstenteils wirklich gut in, kann man wirklich nicht viel kritisieren. Also für mich Uprising, War and Revolt im Koreanischen, schaut auf Netflix, ist ein Highlight, kann ich wirklich empfehlen.
Ja, dann schließe ich doch auch mit einem Highlight. Das kann ich schon vorwegnehmen. Und es ist keine Hollywood-Produktion. Ihr könnt es auch nicht auf Netflix schauen. Es ist nämlich so ein bisschen der Sommerhit von Frankreich. Er hat 10 Millionen Kinogänger gehabt in Frankreich. Also nicht Geld, he? 10 Millionen Leute. 10 Millionen Leute, die da in Kino schauen in Frankreich. Hier ist der völlig, also auch bei mir, völlig unter dem Radar gelaufen. Ich rede von «Un petit truc en plus». Auf Deutsch, was ist schon normal, was ich einen sehr komischen Titel finde für das. Aber er ist, glaube ich, hier, ja, weil wir können ja alle Französisch.
Perfekt. Vor allem
auch «Un petit truc en plus», vor allem in den Kinosinnen. Und wie ihr gehört, eben französischen Film. Ihr könnt ihn momentan nicht schon mieten, auf Apple TV zum Beispiel. Und es geht eigentlich darum, dass der Paolo mit seinem Kumpan machen einen Überfall von einem Juweliergeschäft. Und nachher sind sie so ein bisschen auf der Flucht und sich noch so ein bisschen verkleiden und gehen von der Polizei weg. Und gleichzeitig dort nebendran geht gerade eine Gruppe von Leuten, die ein Handicap haben. Das kann körperlich sein, aber auch geistig. Und die haben so wie eine Gruppe, wo die sind, und die gehen so in eine Hütte auf, so eine Woche, weil sie machen das alle Jahr. Und eine Person fehlt noch, und sie warten ein bisschen auf die, und dann laufen sie eben durch von diesem Juweliergeschäft, oder? Und dann kommt es zu dieser Verwechslung, oder? Wie das muss sein, dass sie sagen, bist jetzt du da, der Paolo oder der Sylvain, der eben noch fehlt. Und nehmen den eben mit. Und der Anger, der sagt, ja, ich bin der Betreuer, ich muss mitkommen. Oder? Und dann gehen sie mit dieser Gruppe von Personen, die also ein Handicap haben, gehen die mit in die Hütte rauf. Und die spielen dann dort ihre Rolle. Und das ist wirklich sehr witziger Film. Also die anderen Personen, die eben mitspielen, die haben wirklich ein Handicap, mitmachen, ausser natürlich noch die Betreuer, die dort auch dabei sind. Ich kann vielleicht da die Schauspieler noch schnell sagen. Das ist eben der Artus, eben eigentlich den Raubüberfall macht und wo er eben auch als Handicap sich dort einschleust, und er ist gleichzeitig auch der die Regie hat gemacht und den Film hat geschrieben, und er ist ein französischer Comedian, der jetzt eben den Film hat gemacht und er selber eigentlich auch mitspielt. Und dann ist eben Alice Belaidi, die eigentlich auch die Betreuerin spielt. Und dann eben noch ganz viele andere Personen, die man eben sonst nicht kennt. Und er ist wirklich witzig, er ist lustig, aber eben auch so sehr herzlich gemacht. Und sie nehmen sich natürlich auch ein bisschen selber auf die Schippe, wo es eben immer wieder die Situationen gibt. was halt gibt, oder? Wie Leute, die ein Handicap haben, geistig wie auch körperlich, gibt es halt einfach irgendwie die Situationen und ja, wirklich absolute Empfehlung, wo ihr ja, da sehr gut könnt schauen, wo mir Spass hat gemacht. Ja.
Das klingt gut.
Genau.
Ich habe gerne französische Komödien. Ich schaue sehr viele französische Komödien. Nicht nur die kommerziellsten, aber die haben wirklich ein spezielles Feeling noch für Comedy, finde ich. Immer wieder die Franzosen. Und das ist sicher ein Film, der mich wird interessieren. Den wollte ich auf jeden Fall nachholen.
Ja, weil es so viel Menschlichkeit und alles und so drin hat, wo ja, wo da irgendwie überkommt, oder? Wo es eben braucht und wo eben auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal halt, Leute, die so ein bisschen am Rand stehen, oder, von der Gesellschaft, ja, eben auch so wunderbar, können, zeigen und überbringen. Und das soll man auch immer wieder, ja, sehen. Darum absolute
ja.
Empfehlung, ja, von meiner Seite.
Sehr schön. Zum Schluss wird noch gehustet, Moski.
Ja, zum Glück sind wir fertig.
Jetzt sind wir durch. Aktuellste Folge von Schau mal. Die neuesten Film- und Streaming-Highlights, die wir auf uns auf die Linse haben geknallt. Ich gehe schon mal raus. Ich muss nämlich jetzt auch noch langsam einen trockenen Hals. Ich muss langsam noch etwas trinken. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und wie immer überlasse ich dir die letzten Worte und gehen wir jetzt mal die Kehle befeuchten. Das ist ziemlich wichtig. Sonst ist meine Stimme dann weg. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächstes Mal im Schau mal und ich gebe ab.
Ich mache es so kurz, bevor ich mehr aushuste. Tschüss zusammen. Bis gleich wieder.